So, weiter geht's mit der Vorlesung Coxeter, Pokémon Coxeter, Kammernsysteme. Wir sind immer noch im Kapitel 1. Wir haben jetzt hier noch ein paar technische Vorbereitungen gehabt und jetzt geht's aber sofort los. Letztes Mal haben wir uns das Konzept von freien Gruppen angeschaut, haben entwickelt, was eine freie Gruppe ist, indem wir wirklich alles konstruiert haben, und erst später haben wir uns ein abstraktes Resultat angeguckt, was sich dem Begriff der freien Gruppe ein bisschen anders nähert, also die etwas anders charakterisiert. Und dann habe ich schon angekündigt, dass wir diese Charakterisierung benutzen werden, um zu zeigen, dass jedes Wort in einem Alphabet, wenn wir so basteln, wie wir gebastelt haben, äquivalent ist zu genau einem reduzierten Wort. Da kommt so ein kleiner Kunstgriff ins Spiel. Die Idee habe ich aus Robinsons Buch, das Buch habe ich letztes Mal schon erwähnt, A Course in the Theory of Groups, Derek Robinson. Und dann wollte ich noch sagen, dass immer dann, wenn ich dann später Notizen ins StudIP stelle, ich das mache, nachdem ich da noch Dinge eingebaut und gegebenenfalls geändert habe. Das heißt, wenn ich hier Tippfehler finde, ändere ich die noch. Letztes Mal hatte Sophie diesen Vorschlag am Ende, wie wir die Abbildung noch verbessern können. Das habe ich dann einfach genauso eingebaut. Das funktionierte nämlich. An dieser Stelle nochmal danke an Sophie. Sophie, wenn du zuhörst, danke. Das hat funktioniert. Und dementsprechend kann es sein, dass ich das dann auch nicht immer am gleichen Tag schon schaffe, das einzustellen. Denn wenn da mehr Sachen zu tun sind und ich an dem Tag viele Termine habe, dann wird es vielleicht Dienstag. Ansonsten habe ich heute eine klitzekleine neue Serie eingestellt. Und dass die ersten Serien so klein sind, liegt daran, dass wir uns ja gerade erst aufwärmen und dass wir jetzt noch nicht so viel Zeug zum Üben haben. Aber genau, ich freue mich, wenn alles bearbeitet wird und wir hier so ein bisschen drüber reden können. Und dann später, wenn wir mehr Material haben, dann gibt es auch mehr Aufgaben, mehr zum Abgeben. Dann fühlt es sich wieder an wie eine richtige Übung. Wir müssen uns ja auch nicht unnötig stressen jetzt am Anfang. Okay, jetzt möchte ich das angekündigte Lemma beweisen unter den Voraussetzungen, die wir die ganze Zeit haben. Das heißt, A ist unser Alphabet, W von A ist die Menge der Wörter, die wir bilden können. Das haben wir alles letztes Mal festgehalten. Da kommt jetzt Lemma 1 hin. Wie immer bitte beschweren, wenn zu viel oder zu wenig Licht ist oder irgendwas anderes blöd ist. Jedes Wort Omega aus der Menge der Wörter über A ist äquivalent zu genau einem reduzierten Wort. Deine Bemerkung am Ende der letzten Vorlesung. Und jetzt unterbreche ich kurz und komme einmal nach hinten mit Maske, um dich noch elektronisch zu erfassen. Ja, bitte einmal den Studiausweis rausholen.
Ich bin jetzt
Ach, den hast du. Oh, okay. Ja, da müssen wir jetzt in Zukunft immer dran denken. Danke. Da in meiner Naivität bin ich davon ausgegangen, dass sie den alle immer dabei haben, obwohl ich mein eigenes Zeug ja auch nicht immer mit mir rumschleppe. Wo waren wir? Ja, wir waren bei diesem Wort. Was hieß nochmal ein reduziertes Wort? So ein Wort heißt reduziert genau dann, wenn es nicht möglich ist, da drin so eine Kombination A, A hoch minus 1 oder A hoch minus 1 A für irgendeinen Buchstaben A zu finden. Das wäre sowas, was man, also wir denken dann an Wegkürzen, in Wirklichkeit entsteht dann ein dazu äquivalentes kürzeres Wort, und wenn das nicht möglich ist, dann sagen wir, dass das Wort reduziert ist. Und ich habe ja letztes Mal schon so ein bisschen darüber gesprochen. Normalerweise würde man jetzt also losgehen und würde sich halt zwei Hände nehmen und dann würde man so Umformung machen und hin und her rechnen und vielleicht irgendwie mit Emotionen argumentieren oder so. Das wird in jedem Fall anstrengend. Hier ist ein anderer Weg. Dazu betrachten wir die Menge aller reduzierten Wörter. Das ist also eine Teilmenge von W von A, die besteht genau aus den reduzierten Wörtern. Dann möchte ich einen Buchstaben A hernehmen und möchte in Abhängigkeit von diesem Buchstaben A zwei Abbildungen definieren, von denen wir dann gleich sehen werden, dass die von RA nach RA gehen. Ja. So, das wird jetzt ein bisschen technisch, denn erstmal müssen wir jedes Wort auf eine ganz bestimmte Weise schreiben. Und hier sehe ich schon wieder etwas, was ich ändern möchte. Denn das, was ich hier erkläre, kann ich zwar allgemein erklären, aber ich möchte es nur für R/A machen. Und jetzt muss ich einmal unterbrechen und scannen. Moment. Namen hat, ist denkbar blöd. Ich nehme das mal weg, damit ich das Omega benutzen kann. Jedes Wort aus W von A ist äquivalent zu genau einem reduzierten Wort. Es gibt gar keinen, noch gar keinen Grund, das irgendwie zu benennen. Aber jetzt nehme ich mir das hier. Sei Omega ein reduziertes Wort. Und wir schreiben das jetzt so, dass wir sehen, was der letzte Buchstabe ist. Das heißt, wir nehmen uns ein Delta her, das ist ein Teilwort eines reduzierten Wortes und ist deswegen auch reduziert. Braucht jemand dazu noch mehr Erklärung, warum das so ist? Okay, Teilwörter von reduzierten Wörtern sind reduziert. Das wäre eigentlich auch eine schöne Übungsaufgabe gewesen. Sein Delta aus R von A, B Buchstabe und Epsilon 1 oder minus 1. Naja, was ich mir vorstelle, ist, dass halt B hoch Epsilon der letzte Buchstabe ist, der in Omega vorkommt und das Wort, das ich dann davor habe, nämlich Delta. So schreibe ich das. Also ich schreibe Omega 1 Delta B hoch Epsilon. Und nochmal, was war die Idee? Die Idee war, den letzten Buchstaben explizit hinzuschreiben, den brauchen wir gleich. Dann haben wir da das Delta und für den Fall, dass das gar nicht geht, weil nämlich Omega das leere Wort ist, dann brauchen wir diese Vorkehrung nicht. Dann ist nämlich gleich bei der Fallunterscheidung, die da steht, klar, was zu tun ist. Okay? Das heißt, das brauchen wir nur, wenn Omega nicht das leere Wort ist. Wir sehen, dass der Spezialfall abgedeckt ist, dass Omega nur aus einem Buchstaben besteht. Das ist kein Problem. Das wollen wir auch sehen, was dann passiert. Und jetzt kommen die beiden Abbildungen. Omega abgebildet mit FH. Was soll da rauskommen? Falls der Buchstabe, der hier hinten steht, dieses B hoch Epsilon, falls das nicht A hoch minus 1 ist, dann hängen wir einfach A dran. Und falls das doch A hoch minus 1 ist, dann lassen wir das weg. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten, was passiert. Entweder das, was da hinten steht, ist nicht A minus 1, dann hängen wir das A dahinter und das Wort bleibt reduziert. Oder was da hinten steht, ist A minus 1, das heißt, durch Ankleben von A käme ein nicht reduziertes Wort raus, aber dann kürzen wir einfach das weg, was da stört und das nicht reduziert macht und erhalten wieder ein reduziertes Wort. Das heißt, der Trick bei der Definition ist einfach nur darauf zu achten, dass wir nicht aus Versehen ein nicht reduziertes Wort erzeugen. Deswegen sieht die so kompliziert aus. Aber die Idee ist ganz einfach. Okay, ich habe es jetzt ausführlich erklärt und deswegen schreibe ich es nur kurz hin. Und gleich machen wir mit der Abbildung GA fast das Gleiche. Diesmal wollen wir halt nicht A hinten dranhängen, sondern A auf minus 1. Und dann müssen wir auch wieder aufpassen, was ist der letzte Buchstabe. Worauf müssen wir achten, damit da kein Wort entsteht, das aus Versehen nicht reduziert ist. Wir bilden also Omega mit GA ab, indem wir wieder gucken, was ist der letzte Buchstabe. Na, diesmal darf der letzte Buchstabe halt nicht A sein. Denn wenn der A ist und man dann A auf minus 1 dranhängt, entsteht was, was nicht reduziert ist. Und ansonsten hängen wir einfach A auf minus 1 dran. Das heißt, wir kriegen Omega A auf minus 1, falls Beta hoch Epsilon nicht A ist. Und wir bekommen Delta sonst. Nein, hier sehen wir, warum das leere Wort an der Stelle kein Problem darstellt. Beim leeren Wort ist der letzte Buchstabe nicht A auf minus 1 oder A. Das heißt, wir landen immer in dem Fall, wo dann da einfach das leere Wort rauskommt. Das schreibe ich jetzt einmal extra hin. Nur damit wir uns nicht wundern. Weiter gelte. 1 ab, das leere Wort, abgebildet mit FA, ist das leere Wort. Nee, das ist nicht das leere Wort, sondern das ist A. Genau, das ist A, das ist nicht das leere Wort, das leere Wort wird auf A gebildet. Denn davor steht ja nicht A auf minus 1. Und das leere Wort abgebildet mit GA ist A auf minus 1. Okay, das heißt, es passt genau zu dem, was wir machen, nur die Beschreibung oben, bei der wir das Wort zerlegen und den letzten Buchstaben explizit hinschreiben, die können wir halt nicht hinschreiben, wenn wir das leere Wort da stehen haben. Deswegen steht das da explizit, aber die Idee ist die gleiche. Das heißt, wir verschieben sozusagen. In dem einen Fall verschieben wir alles, indem wir hinten was mit A dranhängen oder das verkürzen. Und in dem anderen Fall verschieben wir das, indem wir hinten so ein A auf minus 1 ranhängen, beziehungsweise was verkürzen. Und was rauskommt, ist immer ein reduziertes Wort. Denn entweder ist das egal, was wir hinten dran kleben, oder wir nehmen was weg und Teilwörter von reduzierten Wörtern sind auch reduziert. Und einzelne Buchstaben sind auch reduziert. Das heißt, egal was wir machen, da kommt immer ein reduziertes Wort raus. Das schreiben wir zuerst auf, denn so sehen wir dann wirklich, dass da eine Abbildung rauskommt von RA in sich selbst. Und dass das wohl definiert ist, liegt daran, dass wenn das Wort, wenn das Wort reduziert ist, oder generell, wenn wir so ein Wort hinschreiben, dann sind wir immer in einem der beiden Fälle. Da gibt es nichts, wo man irgendwas aussuchen kann. Also, die Wörter sind so. Sehen, dass FA und BA von RA in sich selbst abbilden. Und ich schreibe mal nur als Mini-Begründung dazu, den Rest habe ich jetzt drumherum geklappert. Der Hauptgrund ist, dass Teilwörter von reduzierten Wörtern reduziert sind. Und ja, ich habe nirgends formal definiert, was ein Teilwort ist, sondern gehe davon aus, dass wir wissen, was ein Teilwort ist. Deswegen setze ich das in Anführungsstrich. Was wir auch sehen bei dieser Art Argumentation, wir sind damit bald fertig, das ist jetzt das letzte Resultat, was wir beweisen in diesem Kontext. Aber was wir schon sehen, ist, dass man natürlich noch herrlich weiter mit freien Gruppen rumrechnen kann und dass man, wenn man es noch weiter machen möchte, sich doch noch ein paar mehr Konzepte und Notationen und so überlegen möchte. Wir merken jetzt, wir kommen immer wieder so an Stellen, wo wir denken, ja, wenn wir das jetzt noch 5-mal benutzen, dann wollen wir dafür natürlich Notationen haben. Aber da wir das nicht brauchen, führe ich da jetzt nicht irgendwas ein, was wir dann nur einmal verwenden. Soweit erstmal. Jetzt haben wir diese interessante Abbildung, zwei interessante Abbildungen. Und was können wir dieser Abbildung sagen? Naja, wir haben schon, dass die von RA an sich selbst geht. Und ich behaupte, dass das nicht einfach nur Abbildungen sind, sondern tatsächlich Permutationen dieser RA. Die sind bijektiv. Und wie kann man das sehen? Der erste zum Beispiel zwei Leute das gleiche Bild haben, die verschieden sind. Aber es gibt tatsächlich einen Trick, wie man, ohne dass man sich injektiv und subjektiv separat angucken muss, hier sehen kann, dass man bijektive Abbildung hat. Ja?
Könnte man die nicht hintereinander abbilden?
Genau. Was passiert, wenn ich ein Wort nacheinander, erst mit FA und dann mit GA abbilde oder umgekehrt? Genau, denn durch das, also entweder habe ich da vorher was gekürzt und dann das wieder rangemacht durch die andere Abbildung, dann sieht das Wort aus wie vorher, oder ich habe nichts weggenommen, habe den Buchstaben dran gehängt, aber dann wird er halt in der nächsten Runde weggenommen, das Wort ist wieder wie vorher. Und egal, wie ich das mache, auf die Art und Weise lande ich immer wieder bei dem Wort, mit dem ich angefangen habe. Diese beiden Abbildungen sind zueinander invers. In beiden Richtungen, und das reicht für Bijektivität. Also haben wir hier eine Permutation dieser Menge RA. Ich weiß nicht mehr genau, wie das in dem Buch dann beschrieben wurde, aber dann kommen halt so Sachen wie, ja, jetzt macht man eine Permutationsdarstellung, bla bla bla. Man muss nicht wissen, was eine Permutationsdarstellung ist, sondern was machen wir einfach? Wir können doch jetzt jeden Buchstaben, wir haben irgendwann mit einem Buchstaben angefangen hier. Jedem Buchstaben können wir die davon bewirkte Abbildung FA zuordnen. Und das wird dann eine Permutation auf dieser Menge. Die Permutationen dieser Menge bilden eine Gruppe. Das heißt, wir landen in einer Gruppe. Hey! Und genauso können wir jedem Buchstaben die Abbildung GA zuweisen. Dann landen wir auch wieder in dieser Permutationsgruppe. Das heißt, indem wir einfach die Gruppe aller Permutationen dieser Menge betrachten, haben wir auf einmal etwas. Und das ist so gemeint mit Permutationsdarstellung. Man findet halt eine Permutationsgruppe, in die hinein man abbilden kann. Was tun wir jetzt? Das Ding wird Phi heißen. Seien jetzt H die volle symmetrische Gruppe auf RA, die schreibe ich mal so, symmetrische Gruppe auf RA. Einverstanden? Das ist eine Gruppe mit Hintereinanderausführungen. Und jetzt soll Phi diejenige Abbildung sein von A in diese Gruppe H hinein, die jedem A aus A die Permutation FA zuweist. Wir betrachten das mal in FA. Was hatten wir uns da beim letzten Mal angeguckt? In Satz 1.6. Wenn man eine Gruppe hat und eine Abbildung von A in diese Gruppe hinein, dann kann man diese Abbildung fortsetzen in die freie Gruppe. Das können wir mal machen. Eingeschränkt auf die ursprüngliche Menge, ist es immer noch dieselbe Abbildung. So, jetzt sind wir also auf einmal von dieser komischen, trickreichen Abbildung ausgehend bei einem Gruppenhomomorphismus gelandet, von der freien Gruppe hinein in diese symmetrische Gruppe H. Und was passiert jetzt mit einer Klasse, die von einem einzelnen, was passiert, also nochmal überlegen, was die Fortsetzung macht, das haben wir letztes Mal besprochen. Wenn ich also einen einzelnen Buchstaben nehme, Element in der freien Gruppe angucke, was ist das dann? Na, dieser Buchstabe ist selbst ein Wort. Und jetzt betrachte ich also die Klasse bezüglich dieser Äquivalenzrelation, die wir letztes Mal definiert haben. Die Klasse, die zu diesem Buchstaben gehört, dann kann ich die natürlich mit diesem Buchstaben repräsentieren. Und diese Klasse ist dann das dazugehörige Element in der freien Gruppe. Und wenn ich die mit Beta abbilde, dann muss dasselbe rauskommen, als wenn ich den ursprünglichen Buchstaben abgebildet hätte mit der ursprünglichen Abbildung Phi. Das heißt, da muss FA rauskommen. Sonst wäre es keine Fortsetzung. Gut, und jetzt sind wir auf der Zielgeraden. Denn was wollten wir eigentlich machen? Wir haben jetzt hier ganz viel rumgespielt, das macht ja auch Spaß. Aber wir wollen eigentlich zeigen, dass jedes Wort zu genau einem reduzierten Wort äquivalent ist. Und dazu nehmen wir uns jetzt zwei reduzierte Wörter her. Der nächste Kunstgriff ist, sich zu überlegen, dass das, was wir zeigen wollen, gleichbedeutend ist, dass wenn zwei reduzierte Wörter die gleiche Klasse repräsentieren, also das gleiche Element der freien Gruppe, dass sie dann gleich sind. Okay? Das heißt, wir zeigen jetzt, wenn die gleiche Klasse repräsentieren, dann sind sie gleich. Wenn sie die gleiche Klasse repräsentieren, dann muss unter dieser Abbildung dasselbe rauskommen. Das werden wir benutzen. Wir zeigen. Entschuldigung, ich freue mich schon wieder zu doll verraten. So ist es. Wir zeigen. Klasse von Omega 1 gleich Klasse von Omega 2 folgt Omega 1 gleich Omega 2. Yes. Und wie immer ist nichts zu zeigen, falls wir einfach das leere Wort betrachten. Denn beim leeren Wort haben wir dann halt hier die entsprechende Klasse und dass das leere Wort das einzige reduzierte Wort ist da in seiner Klasse, das sehen wir daran, dass es das einzige Wort der Länge 0 ist. So, es gibt kein anderes und kürzer werden wir sowieso nicht. Das schreibe ich gleich mal hin. Das ist klar. Falls Omega 1 das leere Wort ist. Ab jetzt zeigen die also nicht das leere Wort und es soll das gelten.
Ich glaube nicht. Da ist ein Tippfehler.
Wir haben uns die Idee ja auch gemerkt. Thank you.
Ah, jetzt muss ich nochmal korrigieren. Er denkt, es sind 13 Plätze. Aber ich glaube, ich würde mich hier auch mit 10 oder 12 Leuten schon unwohl fühlen. Das wäre mir schon zu viel. Ich finde es gerade ganz angenehm, dass wir noch so luftig unterwegs sind. Ja, weiter geht's.
Wir sind hier, das habe ich alles angeschrieben. Das steht auch da, gut. Dann schreibe ich jetzt mal Omega 1 hin. Da es nicht das leere Wort ist, darf ich Buchstaben benutzen. Seien jetzt also K aus N. Ich lese es dreimal, dann finde ich immer noch irgendwas. K aus N. A1 bis AK Buchstaben. Dann haben wir diese Exponenten. Epsilon 1 bis Epsilon K sind 1 und minus 1. Und das alles so, dass wir Omega 1 schreiben können als bla 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 A1 hoch Epsilon 1 und so weiter bis hin zu A, nee, nicht N, K. Wieso heißt das? Das heißt jetzt K. Fertig. A, K bis Epsilon K. Da kann ich mich nachher noch mit befassen. Das Schöne an Gruppenhomomorphismen ist, dass sie die Homomorphie-Eigenschaft erfüllen. Wir können also jetzt Beta anwenden auf die Klasse mit Repräsentant Omega 1, indem wir es auf diese ganzen Teile so runterbrechen und da anwenden. Also tun wir zuerst das. Was ist Omega 1? Beta. Da ziehe ich alles rein und bekomme Klasse von A1, Epsilon 1, hoch Beta und so weiter. Jetzt bin ich ja in dieser symmetrischen Gruppe auf der Menge RA. Da habe ich als Verknüpfung die Hintereinanderausführung von Abbildungen, deswegen schreibe ich das auch ganz plakativ so hin. Am Ende habe ich AK, Epsilon, K hoch Beta. Und für solche Leute können wir besser verstehen als für, also bei solchen Leuten haben wir direkt vor Augen, was da die entsprechende Abbildung macht, die wir kriegen auf der Menge RA. Richtig? Denn wir haben ja hier oben gesehen, wenn da so ein einzelner Buchstabe steht, dann wird das einfach die entsprechende Abbildung F, beziehungsweise wenn da jetzt A auf minus 1 gestanden hätte, dann wäre es halt die entsprechende Abbildung G. Das heißt, dass wir hier immer bei diesen einzelnen Bestandteilen sehr genau verstehen, was da passiert. Und jetzt überlegen wir mal kurz. Ich fange jetzt also an. Ich will diese Abbildung, das ist eine Abbildung, eine Permutation von RA, die will ich jetzt anwenden. Und zwar auf das leere Wort. Und wir gehen mal im Kopf durch, was da nacheinander passiert. Ich fange an mit dem leeren Wort. Und wenn ich da F oder G irgendwas anwende, dann heißt es einfach, ich schreibe den Buchstaben hin. Das heißt, ich schreibe hin A1, Epsilon 1. Das ist reduziert. Und wenn ich jetzt weitergehe, da Omega 1 reduziert ist, kann sich hier ja nichts, also können hier keine so aufeinanderfolgenden sein, die man wegkürzen kann. Das heißt also, dass wenn ich jetzt das da stehen habe und dann weitergehe und die nächste Abbildung anwende, A2 hoch Epsilon 2 hoch Beta, dass ich dann nicht in dem kürzen Fall lande, sondern in dem Fall, wo ich das wieder dranhänge. Und so geht's weiter. Und das Argument in jedem Schritt ist, ich hänge das nächste dran mit der entsprechenden Abbildung, weil das Wort, mit dem ich angefangen habe, reduziert ist. Das heißt, hier geht ein, dass Omega 1 reduziert ist. Und dass ich dann davor nicht so, also ich will immer sagen wiederholen, aber das ist ja nicht. Es kann sich vorher halt nichts wegkürzen. Ah, deswegen sind diese Abbildungen also so geschickt gewählt. Und nachdem ich das jetzt illustriert habe, schreibe ich dann sowas wie, und wir sehen, wenn ich auf das leere Wort Omega 1 Beta anwende, dann kommt da einfach das Wort Omega 1 raus. Ach so. Aber genau dasselbe würde doch passieren, wenn ich das für Omega 2 mache. Ich schreibe Omega 2 so hin, es ist reduziert, das heißt, ich habe die gleichen Regeln für diese Bestandteile mit den einzelnen Buchstaben. Das heißt, wenn ich da Beta anwende und das dann da reinziehe auf die einzelnen Bestandteile, kriege ich auch wieder bei Anwendung auf das leere Wort, dass ich einfach nur nacheinander diese Buchstaben heranhänge, dann kommt das Wort Omega 2 raus. Die Notation sparen wir uns jetzt. Moment. Das sieht doch so aus, als seien wir fertig. Diese beiden Elemente sind gleich. Da Beta eine Abbildung ist, müssen gleiche Elemente gleich abgebildet werden. Das heißt, die Klasse von Omega 1 wird von Beta genauso abgebildet wie die Klasse von Omega 2. Das heißt, sie müssen auch das leere Wort gleich abbilden. Aber das leere Wort wird einerseits auf Omega 1 abgebildet und andererseits auf Omega 2. Diese Bilder müssen jetzt gleich sein und das war's. Tiefliegender Satz eingeht, den wir nicht kennen, den ich vielleicht erstmal beweisen müsste, sondern dass man es einfach so machen kann. Man braucht wirklich nur den Satz im Vordersatz als 6 und alles, was wir uns so überlegt haben zu Wörtern und so. Und dann kann man das so machen. Ich finde das ganz toll. Aber wie gesagt, nicht meine Idee, sondern ich habe das aus dem Buch, das habe ich ja schon erzählt. Genauso wie ich den nächsten Satz auch nicht beweise, sondern einfach darauf verweise, dass wenn man das sehen will, man dann in die entsprechende Literatur gucken kann. Achso, meine Freude ist gleichbedeutend mit dem Ende des Beweises. Da haben wir uns gezeigt, dass wenn zwei reduzierte Wörter die gleiche Klasse repräsentieren, dass sie dann gleich sind. Und das ist eine andere Formulierung des Lemmas. Jetzt kommt noch Satz 1.8 und dann ist Kapitel 1 zu Ende. Und Satz 1.8 ist wirklich nur für unsere Allgemeinbildung. Ich glaube nicht, dass wir das irgendwann in der Vorlesung mal brauchen. Aber es ist so schön. Man kann nämlich bei freien Gruppen sehr genau feststellen, wann die isomorph sind. Da reicht es zu wissen, dass die Alphabete, über denen sie definiert sind, gleichmächtig sind. Lukas weiß das schon. Und was wir auch noch festhalten, auch wenn wir das nicht brauchen, ist, dass Untergruppen von freien Gruppen auch frei sind. So, und dann sind hoffentlich alle neugierig geworden und vielleicht hat ja noch jemand Lust, sich mehr damit zu beschäftigen. Aber für diese Vorlesung soll es das gewesen sein. Und stattdessen ist das jetzt eine gute Möglichkeit, mal kurz innezuhalten, sich zu überlegen, ob es noch Fragen gibt oder Wünsche. Lesezeichen machen für den Fall, dass da jetzt irgendwo Sachen waren, wo sie denken, das ist aber spannend und da hätte ich gerne am Ende noch mehr zu oder noch genauere Literaturempfehlungen oder so. Dann kann ich mir das nämlich jetzt aufschreiben. Es ist nicht so unwahrscheinlich, dass wir am Ende oder zwischendurch mal Luft haben und dass ich dann auch noch mal irgendwas von der Wunschliste bearbeiten kann. Denn ansonsten ist es so ein Thema, bei dem ich einfach dann immer mal weitermache. Es geht lang genug weiter, ich könnte 3 Vorlesungen halten. Und gleichzeitig gibt es so ein paar natürliche, gute Stopppunkte. Und wenn ich merke, dass so einer in der Nähe ist, dann kann ich natürlich auch sagen, okay, das ist jetzt unser Hauptresultat, da wollen wir hin. Und wenn wir dann noch Zeit haben, machen wir was von der Wunschliste. Alle warten gespannt auf Kapitel 2. Gut. Ich auch. Kapitel 2 heißt Erzeuger und Relation. Und egal wie weit wir jetzt kommen, ich stelle das dann einfach komplett rein. Insbesondere kann man sich dann alle Aufgaben angucken, auch wenn ich jetzt vielleicht irgendwas noch nicht erwähnt habe, was man da irgendwo braucht. Was ist denn eigentlich die Idee jetzt? Nehmen wir doch mal so eine kleine Gruppe, die wir alle kennen. Nehmen wir doch mal die symmetrische Gruppe S3. Kleine niedliche Gruppe. Wenn man ein bisschen was weiß, dann kann man die beschreiben als Isomorphie-Typ, nicht-arische Gruppe mit 6 Elementen. So, dann ist irgendwie klar, was gemeint ist. Und dann muss man, wenn man nicht so geübt ist wie wir, vielleicht noch ein bisschen nachdenken. Warum denn? Warum ist da jetzt drei die einzige? Okay. Aber spätestens, wenn man das einmal gemacht hat und sich so einen Isomorphismus hingeschrieben hat, dann hat man das verstanden. Und das ist auch spannend. Da sieht man, Satz von Hüdorf und überhaupt das her. Ganz toll. Und was würde man also abstrakt machen? Man würde dann sagen, man beschreibt die Gruppe, indem man irgendwie Eigenschaften angibt. Also sowas wie, ich kann die erzeugen mit folgenden Elementen und dann muss ich entweder wissen, was für Rechenregeln gelten oder ich schreibe die hin. Zum Beispiel könnte ich sowas sagen wie, na, ich schreibe S3 oder den Isomorphietyp für S3 hin, indem ich sage, naja, ich habe halt 2 Elemente, A und B, und ich muss vielleicht noch irgendwas erklären, aber dann das Erzeugnis davon ist dann irgendwie diese Gruppe. Und was würde man bei S3 machen wollen? Na, man könnte zum Beispiel sagen, A und B stehen für, in unserem Kopf für die beiden Transpositionen 1, 2 und 2, 3. Und jetzt muss man aber noch irgendwie die Rechenregeln erklären, denn wenn man abstrakt Sachen hinschreibt, dann weiß ja niemand, wie man damit rechnen kann. Und wenn man jetzt in Bücher guckt, dann sieht man häufig sowas wie einen senkrechten Strich und dahinter steht irgendein Kram. Zum Beispiel könnte dann da stehen, naja, A hat Ordnung 2, B hat Ordnung 2 und dann vielleicht noch irgendeine Rechenregel für das Produkt. Und wenn man das gut macht, dann reicht das, um klar zu machen, dass das jetzt die Gruppe S3 sein muss, bis auf Isomorphie. Und dass es keine, zum Beispiel, dass es dann keine arische Gruppe mit genauso vielen Elementen gibt, die das erfüllt. So, wer hat sowas in der Art, also irgendwelche erzeugenden Elemente und dann so einen Strich oder Doppelpunkt und dann irgendwelches Zeug schon mal gesehen? Genau, es ist nämlich weit verbreitet. Und manchmal hat man auch intuitiv so eine Idee, was es eigentlich bedeuten soll. Was ich daran spannend finde, ist, dass es irgendwie kompakt ist. Je nachdem, wie das dargestellt wird, sieht man sofort Elemente mit gewissen Ordnungen. Man sieht sofort irgendwelche Primteile der Gruppenordnung. Aber Moment, Gruppenordnung. Warum sollte sowas endlich sein? Wenn mir jemand eine Gruppe so hinschreibt, 1, 2, 27 erzeugen wir Elemente und dann dahinter irgendein Kram, dann kann das eine unendliche Gruppe sein. Warum nicht? Das heißt also, dass diese Art, Gruppen zu beschreiben, ihre Vorteile hat, werden wir gleich sehen, aber auch gewisse Nachteile. Und innerhalb der Gruppentheorie gibt es da auch total verschiedene Geschmäcker. Manche Leute arbeiten gern so, beschreiben Gruppen gern so, können da prima mitarbeiten. Manche finden es irgendwie doof und unübersichtlich. Und ich habe schon beides gesehen. Ich war schon in Situationen, wo ich sowas gefunden habe und damit nichts anfangen konnte. Aber genauso habe ich auch schon sehr oft sehr gut mit sowas arbeiten können. Das ist mit ein Grund, warum ich finde, dass man verstehen sollte, was da eigentlich passiert. Und hinzu kommt noch, dass wir später mit Gruppen arbeiten werden, die wir genau auf diese Art und Weise beschreiben. Und dann wollen wir auch wissen, was wir eigentlich machen, wenn wir das so entscheiden.
Soweit die Vorrede.
Und ich komme darauf, ich mache vielleicht so ein Schnitzel. Ich komme darauf einen Schritt gleich nochmal zurück, um irgendwie noch genauer zu illustrieren, was man mit dieser Notation meint und warum, was man sich da wie merken kann vielleicht. Muss ich gleich mal schauen. Ich habe vor meinem inneren Auge habe ich so einen Schmierzettel, auf dem ich Sachen schreibe, und wir gucken gleich mal. Also fangen wir an mit einer Definition der Begriffe, die wir hier haben. Was ist eine Präsentation, was sind Erzeuger, was sind Funktionen? Da fangen wir mit einem Alphabet an und mit einer freien Gruppe. Die freie Gruppe nennen wir G. G heißt jetzt die Freigruppe auf A und davon betrachten wir eine Teilmenge. Und da es einfacher ist für die Notation, schreibe ich jetzt die Gruppenelemente wie Gruppenelemente, also auch mit solchen Buchstaben, und schreibe die nicht mehr explizit mit den Klammern als Klassen hin. Denn wir wissen jetzt ja, was dahinter steckt, und es fängt sonst innerhalb kürzester Zeit an, uns tierisch zu nerven, das zu schreiben. Weiter sein R, eine Teilmenge von E, und jetzt kommt was, wofür wir gleich den Schmierzettel brauchen vielleicht. N ist nämlich definiert als das Erzeugnis der Menge R hoch G. So, was ist damit gemeint, Schmierzettel? Die Notation ist in gewisser Weise suggestiv. Erzeugnis kann man kennen. R ist eine Teilmenge von G. Alles, was wir hier machen, spielt sich in der Gruppe G ab. Das heißt, das ist eine Untergruppe von G. Soweit ist klar, da muss ich nichts erklären. Das sind einfach die ganz normalen Erzeugnisklammern. Was passiert denn jetzt hier genau? Na, gemeint ist mit dieser Notation, dass wir alle Elemente klein r konjugiert mit klein g bilden, wobei r aus r kommt und g aus g. Das heißt, wir dürfen durch alle Elemente der Menge R laufen und dürfen konjugieren mit Gruppenelementen, wie wir wollen. Von all diesem ganzen Zeug bilden wir das Erzeugnis. Das ist eine Untergruppe, das ist klar, aber es ist noch besser. Das ist ein Normalteiler. Der sogenannte normale Abschluss der Menge R in der Gruppe G. Und warum ist das ein Normalteiler? Ja, wir können ja mal konjugieren. Wenn wir das Ding mit irgendeinem Element konjugieren, dann nehmen wir halt irgendwas, was so gebastelt wurde, und konjugieren das, aber alle Konjugation, die möglich ist innerhalb von G, passiert ja schon da drin. Das heißt, natürlich kriegen wir wieder ein Element da drin. Auf die Art und Weise kann man Normalteiler basteln. So, wenn man mal einen braucht. Das heißt, das ist einfach das Erzeugnis aller kleinen R hoch klein G, wo man aus R kommt, G aus G, und ich schreibe nochmal dazu, das heißt, der normale Abschluss in G. Kann man für Teilmengen machen, kann man für Untergruppen machen, kommt immer Normalteiler raus, und normaler Abschluss suggeriert auch ein bisschen was. Das ist nämlich der, jetzt muss ich kurz nachdenken, der kleinste Normalteiler von G, der diese Menge R vollständig enthält. Das ist also einfach eine Erweiterung oder Spezialisierung des Konzepts des Erzeugnisses, wo man sozusagen die kleinste Untergruppe kriegt, die eine Teilmenge enthält. Und jetzt macht man es noch ein bisschen besser, man bastelt sogar einen Normalteiler. Und wir nennen diesen Normalteiler N den von der Teilmenge R erzeugten Normalteiler. Das ist noch ein anderes Wort für normaler Abschluss von R in G. Man liest da auch unterschiedliche Notationen und so. Ich dachte, ich mache es jetzt einfach. Oder normaler Abschluss. Von R in G. Und die Idee dabei ist, dass man modellieren kann. gewisse Elemente nicht mehr. Oder gewisse Elemente, die eigentlich verschieden sind, sehen jetzt auf einmal gleich aus, weil wir diesen Normalteil herausfaktorisiert haben. Und die Idee dabei ist, dass man sozusagen Bedingungen an Gruppenelemente da rein formuliert. Und das drückt man aus durch diesen Normalteiler. Wenn ich also zum Beispiel eine Gruppe basteln möchte, da sind wir wieder, und ich möchte, dass die Gruppe von zwei Elementen erzeugt wird, aber ich möchte gerne vorschreiben, welche Ordnung diese Elemente haben sollen. Zum Beispiel soll A Ordnung 2 haben. Dann kann ich diese Bedingung jetzt formulieren und kann sagen, naja, ich faktorisiere halt aus der freien Gruppe den Normalteiler raus oder einen Normalteiler raus, in dem a Quadrat liegt. Denn wenn ich das mache, dann sind in der Faktorgruppe ja das Einzelelement und a Quadrat nicht mehr zu unterscheiden. Das heißt, es ist so, als würde ich jetzt eine Gruppe basteln, in der a Ordnung 2 hat. Das ist die Idee. Okay? Das heißt, dieses Basteln eines solchen Normalteilers modelliert, dass wir Eigenschaften der Gruppe fordern und hinschreiben. Zum Beispiel sowas wie Ordnung von Elementen. Oder wie irgendwelche Produkte aussehen. Wie Produkte aussehen, kann ich auch formulieren, indem ich sage, naja, wenn ich will, dass das Produkt gleich dem ist in der Gruppe, dann muss ich halt sagen, dass die entsprechend repräsentierten Nebenklassen des Normalteilers gleich sind. Also muss das eine mal das Inverse des anderen im Normalteil sein. Ganz einfach eigentlich. Und das ist die Motivation für folgende Notationen. Wir nennen das hier Alpha G A, senkrechter Strich, Menge R, eine Präsentation oder Präsentierung, ich habe beide Wörter schon gesehen und gehört, einer Gruppe H. Indem man zwei Elemente nimmt und dann da irgendwas erklärt, Ordnung, Rechenregeln, bla bla bla. Man kann S3 mit zwei Elementen erzeugen. Also denken wir uns, okay, Alphabet mit zwei Buchstaben sollte reichen. A und B. Dann fangen wir also an in der freien Gruppe. Da oben, freie Gruppe mit einem Alphabet mit zwei Buchstaben. Und jetzt müssen wir so lange Zeug wegwerfen, bis aus dieser riesigen freien Gruppe unsere niedliche kleine S3 geworfen ist. Das heißt, wir werfen in diesen Normalteiler alles, was stört, also alles, was uns zu viele unterschiedliche Elemente liefert, denn wir wollen ja am Ende nur 6 verschiedene Elemente haben. Und diese Beziehungen, die dafür sorgen, dass wir nur diese 6 verschiedenen Elemente haben, die stecken wir in diese Menge R und damit in diesen Normalteiler N. Das schreiben wir so hin, diese Beziehung, und dann kommt als Faktorgruppe eine Gruppe mit 6 Elementen und mit den Eigenschaften der S3 raus. Das ist die Idee. Man könnte also sagen, man bastelt erst was ganz Großes, von dem man weiß, dass es existiert, und macht es dann systematisch kleiner und ergänzt weitere Eigenschaften, bis man bei der Gruppe gelandet ist, die man haben möchte. In einem gewissen Sinne ist das auch eine Möglichkeit, zu zeigen, dass Gruppen existieren. Wenn es gelingt, sowas hinzuschreiben, dann ist man fertig, denn man weiß, dass es eine freie Gruppe gibt, von beliebigem absehbaren Rang, und dann kann man da also loslassen. Und das ist mir wichtig, darüber zu sprechen, denn normalerweise, wenn man einfach sowas hinschreibt und sagt, ja, man versteht schon intuitiv, was das heißt, dann ist eben diese Existenzfrage nicht geklärt. Warum sollte es eine Gruppe geben mit solchen Eigenschaften? Noch ein bisschen mehr Notation. Das Ding heißt Präsentation, das ganze Ding. Und dann nennt man häufig diese Menge A, also das Alphabet, in diesem Kontext Menge von Erzeugern. Und die Menge R, mit der man also beschreibt, was man sozusagen wegwerfen möchte,
nennt man Länge von Relation. Beispiel üben wir, wie man auf Ideen kommt, was man in diese Menge R reinstecken möchte. Und wir üben gleichzeitig auch die Schreibweise, denn momentan stehen hier ein Alphabet und eine Menge R und R besteht aus Elementen der freien Gruppe. Das heißt, streng genommen sind das dann wieder solche Leute, so Klassen und so. Und da werden wir uns jetzt eine vereinfachte Notation überlegen, die wir stattdessen benutzen können. Jetzt kommt also ein fettes Beispiel. Kurz Fenster auf, bisschen wischen und dann können wir uns noch mehr über das Beispiel freuen. Und ich glaube, dass dann jetzt dieser Schnitzel auch wegrennt, denn wir sehen ja gleich, wie man an diese Schreibweise kommt. Nur von einem Element erzeugt wird. Das heißt, wir gucken uns eine zyklische Gruppe an und die Frage ist jetzt, wie können wir zyklische Gruppen beliebiger Ordnung basteln? Denn erstmal, wenn man es einfach so hinschreibt, ein Element und eine freie Gruppe macht, dann ist das eine unendlich große zyklische Gruppe. Wir haben keine Einschränkung bei der freien Gruppe, deswegen heißt es ja frei. Das erzeugende Element hat dann also gruppentheoretisch gedacht unendliche Ordnung. Wir kriegen eine unendliche zyklische Gruppe. Wie macht man das Ding endlich? Ja, man muss sich halt überlegen, wie groß soll die Gruppe sein? Und dann muss man sich überlegen, wie schaffe ich es, dass der Normalteiler so aussieht, dass Modul des Normalteilers, das Einzelelement, so aussieht wie die entsprechende Potenz, von der ich möchte, dass sie 1 wird. Und ich habe jetzt als Beispiel gewählt eine Gruppe der Ordnung 4. In der Gruppe soll also gelten, dass das erzeugende Element Ordnung 4 hat. Das heißt, ich möchte gerne, dass A hoch 4 gleich 1 ist. Jetzt ist das in der freien Gruppe nicht so, aber ich kann einen Normalteiler basteln, modulo dem es gilt. Dieser Normalteiler muss einfach erzeugt werden von dem Wort A, 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 A. Und dann klappt das. Okay, das ist die Idee. So machen wir. Das heißt, ich definiere als R, jetzt muss ich das wieder in die Sprache der freien Gruppen übersetzen und ich schreibe es auch nochmal so ganz ordentlich hin. Dann schreibe ich jetzt also 4-mal nacheinander und auch mit der Verknüpfung der freien Gruppe diese Klasse hin, die nur von dem Element A repräsentiert wird. Bei uns später wird das dann einfach A hoch 4, um das vereinfacht zu schreiben. Aber erstmal ganz korrekt ist, ich bin in der freien Gruppe, das heißt, das ist mein Gruppenelement und so verknüpfe ich. Und was passiert jetzt also, wenn ich das ausfaktorisiere, wenn ich jetzt G und R betrachte? Na, dann rechne ich Potenzen von A sozusagen modulo 4. Und damit hat dann A in der Faktorgruppe, also hat das Bild von A in der Faktorgruppe auf einmal nur noch Ordnung 4. Und es ist immer noch zyklisch. Also habe ich eine zyklische Gruppe der Ordnung 4 gebastelt.
jetzt schön. Nach Stadt A schreibe ich einfach die Erzeuger einzeln hin, in dem Fall also einfach ein kleines A. Und statt R schreibe ich die Beziehungen, die in R kodiert sind, hin. Und da gibt es zwei Konventionen, wie das gemacht wird. Schreibweisen, sollte ich also sagen. Diesen Schreibweisen ist gemein, dass man die erzeugenden Elemente einfach so hinschreibt und nicht das Alphabet. Das haben wir also so. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie man das kodiert. Möglichkeit 1, ganz kurz, man schreibt einfach hin A4. Fertig. Wenn da hinten was steht, ist gemeint, dass das 1 ist. Also dass es im Normalteiler liegt und deswegen rausfaktorisiert wird und deswegen der Faktorgruppe 1 ist. Das ist die kürzeste Form, das zu kodieren. Aber es gibt noch die, und manchmal als Vorteil, es länger zu machen, einfach damit es keine Missverständnisse gibt. Ich kann natürlich auch sagen, damit Leute wissen, was ich meine, schreibe ich hin A hoch 4 gleich 1. Und das ist die häufigere Schreibweise im Büchern, soweit ich das bisher gesehen habe. Aber jetzt gehen wir nochmal zurück. Wir finden also das und interpretieren das als, das ist eine Gruppe, die von einem Element erzeugt wird und das Element hat mit beidem Element in der vierten Potenz kommt 1 raus. Ist vielleicht a² auch schon 1? Wäre ja möglich. An dieser Notation wird nicht klar, warum nicht vielleicht a² auch schon 1 ist oder a selber. Aber wenn wir zurückdenken, was damit gemeint ist, dann wird es deutlich, und das spielt später eine Rolle. Später, wenn wir uns Präsentationen angucken von Coxhall-Gruppen, dann spielt eine Rolle, dass wenn hier so eine Relation steht, dass dann dadurch die Ordnung eines Elements in der Gruppe beschrieben wird und nicht einfach nur irgendwas, was 1 wird. Wenn A vorher schon 1 geworden wäre, also wenn eine frühere Potenz schon 1 geworden wäre, dann hätte man das hinschreiben müssen. Genau. Das müsste dann auch in der Menge R sein. Es müsste im Normalteiler rausfaktorisiert werden. Ansonsten würden nämlich diese Eigenschaften nicht gelten, wenn man die freie Gruppe nimmt und den Normalteiler rausfaktorisiert. Richtig? In der freien Gruppe gilt nichts, was nicht vorgeschrieben ist. Und diese subtilen Kleinigkeiten sind der Grund, warum wir diese Einführungskapitel machen. Ich hatte Schwierigkeiten mit sowas wie, naja, wenn das da steht, woher weiß ich dann, dass A nicht einfach Ordnung 2 hat? Könnte doch auch sein. Und deswegen mache ich einen Kommentar. Insbesondere ist jetzt die Ordnung von A gleich 4 in der präsentierten Gruppe. Das finde ich sehr wichtig, sich das klar zu machen. Und schon haben wir eine kompakte Schreibweise für jede zyklische Gruppe. Wenn sie unendlich ist, dann ist es halt diese freie Gruppe, da haben wir halt keine Relation, einfach eine Gruppe, die von einem Element erzeugt wird. Und wenn sie endlich ist, dann kodieren wir die Ordnung durch das, was hinten steht. Das heißt, für jedes N aus N können Sie dann mit A, mit der Eigenschaft A hoch N, A hoch N gleich 1, Ihre lieblingszyklische Gruppe präsentieren. Und das schaltet sich hin. Aber so findet man halt Präsentationen für zyklische Gruppen. Jetzt machen wir etwas mit zwei Buchstaben. A, B. Und ich schreibe zum letzten Mal, zum vorletzten Mal schreibe ich R so merklich hin. Nur damit wir noch einen Moment länger dran denken, woher das alles kommt und das nicht sofort verdrängen. Erstfolgende Menge. Klasse A kringelt Klasse A. Klasse B kringelt Klasse B. Und jetzt kommt noch etwas Schreckliches. Klasse A kringelt Klasse B. In Klammern kringelt Klasse A kringelt Klasse B. In Klammern das Ganze nochmal. Dreimal insgesamt. Und sei, und wir kennen die Notation schon, sei H, die davon präsentierte Gruppe. Und dann übersetzen wir das in diese Schreibweise von oben, dann sehen wir auch schon, was los ist. Das können wir zusammen machen. Wie schreibe ich H jetzt in dieser vereinfachten Schreibweise von oben? Wie setze ich das Alphabet ein und wie setze ich diese komischen Sachen aus der Menge R ein?
S2, AB3.
Moment, erstmal, was steht vorne? AB. Okay, gut, danke. Und jetzt?
A hoch 2 gleich 1.
Genau, gleich 1 lasse ich weg.
B hoch 2.
AB hoch 2. Und jetzt schreibe ich am Ende an. So kann man es abkürzen. Ich hätte das auch ganz abkürzen können. Dann hätte ich hier Kommata gemacht oder so. Das heißt, ich habe eine Gruppe H, die von zwei Elementen erzeugt wird. Das eine hat Ordnung 2, das andere hat Ordnung 2 und das Produkt hat Ordnung 3. Und ich darf Ordnung sagen, das haben wir gerade geklärt. Wir faktorisieren raus aus einer freien Gruppe, was da steht, sind wirklich die Ordnungen. Die Gruppe kennen wir. Wir haben also eine Präsentation gefunden für eine symmetrische Gruppe und können mit einer ähnlichen Idee Präsentationen für alle symmetrischen Gruppen finden. Das halten wir später auch noch explizit fest. Ich habe jetzt sogar noch einen Beweis stehen, aber den lasse ich jetzt weg. Der steht hier in meinen Notizen und wenn das hier Leute sehen, dann gehe ich davon aus, dass ich den Beweis nicht unbedingt vorführen muss. Man nimmt sich halt ein konkretes Erzeugungssystem von S3 her und definiert einen Isomorphismus. Das ist, ja, schreibt man einfach nur hin, das ist weiter zu tun. Es schadet nicht, das einmal gemacht zu haben, einfach damit man glaubt, dass das, was da passiert, wirklich so magisch ist, wie man denkt. Zum Beispiel kann man dann nochmal üben, wie man solche Elemente aus R benutzt, um Rechenregeln innerhalb der Gruppe zu zeigen. Zum Beispiel kann ich dann zeigen, wenn ich das übersetze, dass in der Gruppe H ABA das gleiche ist wie BAB. Denn dieses Rausfaktorisieren dieser Elemente bewirkt, dass die von ABA bzw. BAB repräsentierten Restklassen des Normalteilers gleich sind. Also sind in der entsprechend präsentierten Gruppe die Elemente gleich. So, solche Sachen kann man dann machen. Dazu habe ich was in meinen Notizen stehen. Und witzig ist vielleicht auch noch, wir bemerken, dass man auch zeigen kann, dass irgendwelche Sachen nicht gelten. Zum Beispiel ist in dieser Gruppe H AB nicht dasselbe wie BA. Die Gruppe ist nicht arisch. Das kann ich an der Präsentation sehen. Wie kann ich das an der Präsentation sehen? Naja, wenn AB und BA doch gleich wären, dann würde daraus, dass die Ordnung 2 haben, jeweils folgen, dass dann AB Quadrat 1 wäre. Das würde aber dann im Widerspruch stehen dazu, dass hier steht, dass es immer eine Ordnung 3 hat. In der präsentierten Gruppe. Das heißt, so kann man auch damit arbeiten. Es ist nicht nur, um Rechenregeln zu bekommen, sondern auch, um zu sehen, dass gewisse Dinge nicht gelten. Und wenn man jetzt zurückgehen möchte und das Ganze elementar machen möchte, dann guckt man sich das an und überlegt sich, wenn das 1 wäre, dann müsste das Element Klasse A, Kringelklasse B, Kringelklasse A, Kringelklasse B in dem von R erzeugten Normalteiler der freien Gruppe liegen. Und dann guckt man sich das an und sieht, dass es nicht stimmt. Man kann das nicht basteln aus den Elementen, aus denen dieser Normalteiler erzeugt wird. Das steckt alles hinter dieser sehr einfachen Notation. Dann kann man die Elemente von H auflisten, bla bla bla, sieht, welche Länge Gruppenelemente maximal haben können. Das ist auch was ganz Schönes an dieser Art Gruppen zu verstehen, dass man, und das brauchen wir später, so eine Art Länge von Gruppenelementen. Und da ist die Idee, das, was wir hier gemacht haben mit den Wörtern, dass man so Buchstaben miteinander schreibt und dann zählt, wie viel man braucht. Und hier ist die maximale Länge 3, wenn man hier so Erzeuger hernimmt. Und bastelt, dann ist spätestens nach 3 Schluss. Wenn man noch was Viertes dranhängt, kann man sofort kürzen oder das umwandeln und in ein kürzeres Wort überführen, das das gleiche Gruppenelement repräsentiert. Ich greife die ganze Zeit vor. Es tut mir leid, ich freue mich schon so. Ich möchte vielleicht noch. Genau. Wie kann ich denn folgende Gruppe repräsentieren? Z, Z mit Plus, wunderschöne Gruppe. Wie kann ich das schreiben mit diesem Konzept? Hast du eine Idee?
Ja, es ist halt einfach, wenn man jetzt um unser Beispiel guckt, wenn man einfach für klein a einfach 1 nimmt,
ja,
dann kriegt man Z.
Genau, das heißt, man interpretiert das Hintereinanderschreiben als Addition, fängt gedacht mit der Zahl 1 an. Genau, das heißt, man hat wirklich einfach nur eine freie Gruppe mit einem Buchstaben. Genau. Das war's. Da kann man, wenn man möchte, habe ich auch schon gesehen, man kann das schreiben, so, und dann ist da nichts oder ein Punkt oder so. Das ist dann auch ein Zeichen für, es gibt keine Relation. Aber wieso die Mühe? Ja. Oder so. Zack, eine Zahl, keine Relation. Interessanter ist, wenn man arische Gruppen haben möchte, die nicht zyklisch sind. Und ich glaube, dass ich da eine Übungsaufgabe zu habe. Also da in den Übungsaufgaben wird natürlich sowas vorkommen wie: Man soll mal irgend so eine Gruppe verstehen, die ich so gegeben habe, oder man soll sich selber eine Präsentation überlegen für irgendwelche Gruppen, die man kennt. Ja, viel Spaß beim Basteln. Und das war der Einstieg in Kapitel 2. Alle Beispiele, die wir uns bisher angeguckt haben, haben etwas gemeinsam. Gucken wir nochmal an die Tafel. Wir haben da oben so ein Alphabet, das nur aus einem Buchstaben besteht. Dann hatten wir eins mit zwei Buchstaben. Ja, okay. Jetzt kann man sich vorstellen, man macht das Alphabet halt noch viel größer. Was ist mit den Relationen los? Alles, was da steht in der Menge R, ist auch sehr übersichtlich. Da oben steht ein Element der freien Gruppe. Hier stehen drei Elemente der freien Gruppe. Auch alles sehr übersichtlich. Da stehen immer nur endlich viele Sachen rum. Endlich viele Erzeuger, endlich viele Relationen. Also man sagt dann, Relationen nicht nur zu dieser Menge R, sondern auch zu diesen einzelnen, ich sag mal, Aussagen, die hier kodiert sind. Das ist also eine andere Art, wie man noch darüber sprechen kann. Man kann sagen, das ist eine Gruppe mit Erzeugern A und B und mit Relationen A² gleich 1, B² gleich 1, AB hoch 3 gleich 1. Das heißt, dann behandelt man das so, als würde man eine Menge definieren, wo man Elemente angibt und dann Aussagen, was das erfüllen soll. Und diese Aussagen sind dann die Relationen, wenn man das so formulieren möchte. Ich gehe auch tatsächlich, wenn ich rede, merke ich jetzt hin und her. Manchmal formuliere ich die Relationen wie Aussagen und manchmal wie Gruppenelemente. Und solange das niemand stört, mache ich das so weiter und versuche nicht, mich auf eins festzulegen. Man nennt dann solche Präsentationen endlich. Und wir werden uns gleich klar machen, wie weit man kommt, wenn man einfach nur endliche Präsentationen erlaubt. Und unendlich wird das Ganze dann, wenn man halt ein unendliches Alphabet erlaubt oder unendlich viele Relationen. Kann man ja, warum nicht? Das ist also die nächste Definition. Eine Gruppe, ich nenne die jetzt mal wieder H, weil die immer so hieß jetzt. H heißt endlich präsentiert oder endlich präsentierbar. Auch da habe ich Verschiedenes gefunden. Genau dann, wenn man sie mit einer endlichen, also mit einem endlichen Alphabet und einer endlichen Menge R von Relationen präsentieren kann. Thank you. präsentiert oder präsentierbar eine Präsentation, die für eine Gruppe, die das erfüllt, dass das Alphabet endlich ist und dass die Menge der Relationen endlich ist, heißt dann einfach endliche Präsentation. Ich denke, jetzt lüften wir noch einmal, jetzt kommt der Endspurt. Glaube ich, wir haben 10:30 angefangen. Ist 10:45? Ja, eine Viertelstunde. Darf das schon weg? Ja, der Rest von dem Beispiel. Naja, jetzt zeigen wir einfach, dass jede Gruppe eine Präsentation hat. Und ein bisschen genauer zeigen wir, dass jede endliche Gruppe eine endliche Präsentation hat. Satz 2. Mal kurz luschern. Ja, den schaffen wir ganz locker und den danach. Oh ja, das ist wieder so ein Satz, der Vorfreude verdient. Oh. Okay. Moment, ja. Ja, ich laufe kurz hin und her. Ein bisschen freue ich mich, dass es noch geht und dass wir noch nicht alle sofort erklären, wenn wir das machen. Streng genommen sagen möchte, dass jede abzählbare Gruppe sowas hat, weil ich argumentieren möchte, dass man immer erstmal so ein Alphabet hinschreiben kann, mit dem man die Gruppe erzeugt, egal wie, aber Alphabete sind dann mehr abzählbar. Das heißt, wenn ich mir jetzt vorstelle, die Gruppe R mit Plus, die kann ich natürlich präsentieren, schreibe alle L-Zahlen hin. Aber das ist dann keine Präsentation nach meiner Definition, weil er nicht abzählbar ist. Ich schreibe als Disclaimer, ich muss darüber nachdenken, ich schreibe als Disclaimer dazu, dass ich möchte, dass G abzählbar ist. Und ich denke darüber nach, ob es einen Trick gibt, den ich gerade nicht sehe, wie die Idee auch bei überabzählbaren Gruppen funktioniert. Ich muss nochmal nachlesen. Ich habe den Eindruck, dass da auch nicht alle das so machen, dass ein Alphabet abzählbar sein muss. Na gut. G soll jetzt also eine Gruppe sein, in dem Sinne, wie das da steht. Dann kann ich natürlich die Gruppe erzeugen, indem ich einfach alle Gruppenelemente hinschreibe, das Erzeugnis-Akten bilde. als Untergruppe dieser Gruppe. Die Gruppe ist ja schon da, das heißt, davon kann ich rechnen. Sprich, es gibt immer ein geeignetes Alphabet A, mit dem ich die Gruppe erzeugen kann. Das will ich damit sagen. Und die Frage ist nur, wie machen wir das halt mit Relationen und wie kriegen wir es gegebenenfalls endlich? Aber wir denken wieder dran, finden können wir das. Im Zweifelsfall, indem wir einfach die Gruppenelemente nehmen und dann erzeugen es innerhalb der Gruppe geben. Einfach nur, damit wir uns keine Gedanken machen, warum sowas existiert. Und jetzt kann ich mir die freie Gruppe angucken auf diesem Alphabet A. Da liegt, wenn ich halt mir mit der Schreibweise überlege, wie ich das mache, dann liegt da ja das Alphabet A selber drin. Also da gibt es eine Inklusionsabbildung und genauso liegt diese Menge A, mit der ich jetzt hier erzeuge, in der Menge G drin. Das heißt, auch da habe ich so eine Inklusionsabbildung und das machen wir jetzt also so, sei Sigma von A nach G die Inklusionsabbildung, also einfach die Inklusion. Damit ist gemeint, dass jedes Element auf sich selbst abgebildet wird, beziehungsweise wenn man irgendwie geschickter war mit dieser Darstellung von G, halt auch das dementsprechende Gruppenelement. Aber ich stelle mir die ganze Zeit vor, dass man für A einfach eine Teilnehmung von G genommen hat und das ist einfach eine Inklusion. Man bildet jedes Element auf sich selbst ab und formuliert es aber als Abbildung nicht von A in sich selbst, sondern von A in G. G kann ja größer sein. Und jetzt können wir eine Fortsetzung uns angucken. Und zwar mit dem üblichen Trick. Wir setzen das fort auf die freie Gruppe F von A. Und wir können das machen, weil G selber eine Gruppe ist. Wir haben ja angefangen mit einer Gruppe. Sei mit Satz 1, 6. Die Fortsetzung heißt Phi. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich benenne das später um in Beta. Schaffe ich das spontan? Ja, ich nenne das spontan Beta, weil die Fortsetzung noch nicht ist. Sei Beta von der freien Gruppe F von A nach G. Fortsetzung. Und im Sinne dieses Satzes ist die Fortsetzung zu verstehen. Das heißt, es soll ein Gruppenhomomorphismus sein. Möchte ich vielleicht sogar. Ich glaube, ich brauche das nicht genauer. Ich muss gleich nochmal gucken. Kann sein, dass ich das in meinen Notizen noch ein bisschen anders formulieren werde. Da muss ich gleich nochmal kurz drüber nachdenken. Aber so mit dem Satz kann ich auf jeden Fall sowas hernehmen. Und dann habe ich den Homomorphisatz für Gruppen zur Verfügung. Beim Homomorphismus kann ich ja immer die Startgruppe angucken und Modulo den Kern ist das dann isomorph zum Bild. Schreibe ich da jetzt also F von A, Modulo Kern von Beta, das ist unser Gruppenhomomorphismus. Und das ist jetzt isomorph zum Bild von F von A unter Beta in G. Schreibe ich einfach zu drin, Bild von G. Und wir wissen, dass es eine Untergruppe von G ist. Jetzt gucken wir uns den Kern ein bisschen genauer an. Und wir können einfach irgendeine Teilmenge des Kerns hernehmen, die den Kern erzeugt. Wieder ein ganz normalen, abstrakten, gruppentheoretischen Sinne. Ja?
Ist das jetzt das Sigma von oben?
Ups. Ja. Genau, das Ganze geht jetzt weiter. Dankeschön für den Hinweis. Und auf die Art und Weise bekommen wir eine Präsentation. Ist jetzt R eine Teilmenge von diesem Kern, die den erzeugt. Da kann man einfach wieder den ganzen Kern nehmen, wenn man will. Für die Erzeugnis von R gleich Kernbild. Abschluss nehmen, weil der Kern selbst schon ein Normalteiler ist. So ist, behaupte ich, das hier, A-R, eine Präsentation für G. Finde ich nur klar, dass es eine Präsentation ist für das Bild, aber das Bild ist G, weil wir angefangen haben bei der Menge A mit dem Erzeugungssystem für ganz G. Sojektive Abbildung rauskommen. Und also sojektiv nicht unbedingt bei Sigma selber, aber wenn ich dann zu Beta übergehe, dann bastel ich ja alle Möglichkeiten, also da kriege ich ja alle Gruppenelemente, die ich basteln kann, aus den Buchstaben und dementsprechend kriege ich dann alle Gruppenelemente. Die Frage ist halt, ob ich noch wesentlich mehr bekomme. Das heißt, bei dem, was wir hier machen, ich möchte das kurz ausfüllen, weil wir das im nächsten Satz dann auch brauchen. Hier sehen wir schon ein bisschen, wie man formalisieren möchte, wie man Gruppen findet als Faktorgruppen von freien Gruppen. Denn die Idee ist immer zu sagen, naja, man will so eine Präsentation haben mit einer gewissen Anzahl von Erzeugern, okay, dann fängt man halt mit der freien Gruppe an. Und dann ist ja immer die Frage, wie finde ich denn jetzt die richtigen Relationen, damit die Gruppe, die ich bekomme, wirklich die ist, die ich meine. Nicht zu klein, nicht zu groß. Wie wird die Gruppe zu klein? Na, indem ich aus Versehen überflüssige Relationen benutze. Und wie wird die Gruppe zu groß? Indem ich aus Versehen Relationen übersehe und nicht mit einbeziehe und dann bekomme ich zu viel von davon. Und das haben wir hier gerade so ein bisschen gesehen bei dem Argument, warum das Bild von Beta ganz G ist. Da ich mit einem Erzeugungssystem A für G angefangen habe, ist diese freie Gruppe hier groß genug, dass da wirklich jedes Gruppenelement von G dargestellt wird. Also jedes Gruppenelement finde ich da als Klasse in dieser freien Gruppe. Deswegen ist Beta sojektiv. Und deswegen habe ich hier in Wirklichkeit ganz G. Und dann sieht man ja, F von A modulo N, das ist ja genau das, was wir vorhin hingeschrieben hatten. So ist ja gemeint, wenn wir sagen, dass das eine Präsentation ist. Das heißt ja genau, dass G isomorph ist zu der freien Gruppe. Wobei der Datenerzeugung herausfaktorisiert wurde, das steht genau da. Jetzt habe ich also eine Präsentation gefunden. Egal wie groß G ist, solange G abzählbar ist und deswegen A meine Definition von Alphabet erfüllt. Sie sehen jetzt aber, wie man das verallgemeinern kann, auch auf nicht abzählbare Gruppen, wenn man diese Einschränkung ans Alphabet weglässt. Warum finde ich denn jetzt für endliche Gruppen eine endliche Präsentation? Ja, da kann ich die gleiche Idee benutzen. Im schlimmsten Fall schreibe ich jedes Gruppenelement in mein Alphabet. Das darf ich. Das ist dann immer noch endlich. Und wie kodiere ich die Gruppeneigenschaften? Also Sachen wie multipliziere ich Dinge oder welche Ordnung haben Gruppenelemente? Na, das kann ich, wenn ich will, alles in R einschreiben. Das sind endlich viele Dinge. Denn im schlimmsten Fall schreibe ich einfach für jedes einzelne Gruppenelement die Ordnung. Wenn ich das gemacht habe, dann habe ich auch alle Rechenregeln in der Gruppe irgendwie eingefangen. Und dann habe ich im schlimmsten Fall also eine Präsentation, wo vorne einmal jedes Gruppenelement steht und hinten einmal eine Relation pro Gruppenelement. Und das ist riesig, aber immer noch endlich. Das ist also der Kommentar hier zu der Klammer. Zu umständlicher Präsentation ist. Zu groß im Sinne von zu komplex, wenn man jetzt an Computeralgebra-Systeme denkt und wie man da Gruppen präsentieren möchte, damit die Rechnungen möglichst gut sind, da will man nicht jedes Gruppenelement einzeln hinschreiben. auf zu große Präsentationen. Oh ja, oh, ich möchte Lesezeichen. Ich möchte gleich noch einen Kommentar machen. Falls ihr endlich das ist, dann endlich. Präsentation. Dann mache ich jetzt die skizziere ich hier so. Vorne steht das Alphabet, genau, G. Und hier steht dann eine Relation. Eine Relation pro Element. Das geht immer und das ist halt schlimm. So, wo hatte ich mich gerade selbst abgelenkt? Ach genau. Präsentationen sind unterschiedlich gut für unterschiedliche Zwecke. Deswegen gibt es in der Computeralgebra auch Forschung in Richtung erzeugende Systeme oder Präsentationen umschreiben. Sprich, ich fange an, mit einer Gruppe in einem Computeralgebra-System zu rechnen und habe halt die Gruppe irgendwie gegeben in diesem Computeralgebra-System. Das hat quasi eine Präsentation gespeichert. Wenn ich das entsprechend eingebe, dann weiß das, dass es diese Gruppe ist. Und jetzt will ich aber Rechnung machen, für die dieses entsprechende Erzeugungssystem mit diesen Relationen langsam ist und nervig. Und da entstehen immer wahnsinnig lange Ketten, wo irgendwas ausgerechnet werden muss. Und es gäbe eins, das für die Art von Frage, die ich beantworten möchte, viel besser geeignet ist. Dann kann man so ein Umschreiben machen. Allein das ist schon eine interessante Forschungsfrage. Wie erkenne ich, was für Präsentationen der gleichen Gruppe für welche Aufgaben oder für welche Probleme gut geeignet sind? Und wie kann ich das dann zum Beispiel in ein Computeralgebra-System implementieren? Sehr spannend und fiel mir da an der Stelle gerade ein. Und das war's. Jetzt gibt es die Möglichkeit noch, mich mit Fragen zu löchern. Nachher sehen wir uns ja auch nochmal vielleicht in der Übung. Da kann man mich dann auch nochmal mit Fragen löchern. Okay, erstmal nichts. Gut, dann danke. Bis nachher und ich freue mich schon auf den nächsten Satz. Und die Unterlagen gibt es, sobald ich fertig bin, ist weg. Bis dann. Jetzt weiß ich, wie der Satz aussieht.